Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 22. Januar. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Am Dienstag wurde das UNRWA-Gebäude in Ost-Jerusalem durch israelische Polizeikräfte beschlagnahmt und demoliert.
This is a complete assault on international law. A United Nations compound is like an embassy.
Das sei ein Akt gegen das Völkerrecht, sagt Jonathan Fowler, Sprecher der UNRWA. Dann im zweiten Teil der Sendung: Von Tuten und Blasen haben heute nur noch wenige eine Ahnung. Ab morgen schickt sich ein Theaterstück im Tojo an, die Blasmusik zu retten.
Wir wollen gerne einfach dem Vereinswesen oder dem ehrenamtlichen Engagement ein Denkmal setzen und das würdigen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages und schauen zuerst ins Ausland, zu der Situation bezüglich Grönland. Da gab es anscheinend eine Kehrtwende. Sarah Heinzmann.
Trump sagte, dass die USA und die NATO gemeinsam einen Rahmen für ein Abkommen über Grönland gefunden hätten. Das teilte Trump nach einem Gespräch am WEF in Davos mit. Die Einzelheiten dessen, was das Rahmenwerk tatsächlich beinhaltet, bleiben aber vage. Klar ist, die höheren Zölle für etliche europäische Länder sind damit vom Tisch. Dänemark und Schweden begrüßen die Ankündigungen Trumps, das berichtet der Deutschlandfunk.
Wir schauen in den Iran.
Die Regierung in Teheran veröffentlicht erstmals Todeszahlen. Insgesamt seien über 3.500 Menschen bei den Massenprotesten ums Leben gekommen. Die Regierung macht Israel und die USA für die Proteste verantwortlich. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Zahlen scharf. Die Human Rights Activist News Agency mit Sitz in den USA hatte zuletzt von fast 5.000 Toten geredet. Rund 9.000 weitere Fälle seien noch in der Prüfung. Rund 25.000 Personen seien weiterhin inhaftiert.
In die Stadt Biel. Diese soll eine Vorreiterrolle einnehmen beim Stimmrecht für ausländische Personen.
Ausländerinnen und Ausländer mit B- und C-Ausweis, die seit 2 Jahren in Biel leben, sollen abstimmen dürfen, das verlangt der Gemeinderat der Stadt. Die Integration werde mit einer raschen Teilhabe am lokalen politischen Leben gefördert, so der Gemeinderat. Möglich wird dieses kommunale Stimmrecht für ausländische Personen durch ein kantonales Gesetz. Damit können die Gemeinden des Kantons autonom entscheiden, ob sie das Stimmrecht erteilen wollen oder nicht. Aktuell ist das Gesetz in der Vernehmlassung.
Die 12 reformierten Kirchgemeinden der Stadt Bern wollen fusionieren. Die Verträge stehen, die Kirchgemeinde hat in einer Abstimmung deutlich Ja gesagt zum Vorhaben.
Doch nun gibt es anscheinend internen Widerstand. Die Kirchgemeinden Bethlehem und Paulus haben Beschwerde eingereicht, und zwar beim Bundesgericht. Inhalt der Beschwerde ist der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern. Dieser hatte die Fusionsverträge nämlich genehmigt. Die beiden Kirchgemeinden geht es um eine Vermögensausscheidung. Das hat die evangelisch-reformierte Gesamtkirche heute kommuniziert. Diese erachtet die Beschwerde der beiden Kirchgemeinden Bethlehem und Paulus indes als unbegründet.
Vor mehreren Jahren hat ein Polizeieinsatz bei der Heiliggeistkirche für Schlagzeilen gesorgt. Die Polizei hat einen Mann festgenommen, zufällig anwesende JournalistInnen von Tamedia haben die Verhaftung beobachtet und ihn im Bund und in der Berner Zeitung als brutal und unverhältnismäßig beschrieben. Ein Polizist wurde angeklagt wegen Amtsmissbrauch und Tätlichkeit gegen den marokkanischen Asylsuchenden. Anfang der Woche wurde er freigesprochen. Gestern meldete sich nun die Sicherheitsdirektion des Kantons zu Wort.
Man nehme das Urteil zur Kenntnis, so die Sicherheitsdirektion des Kantons. Aus der Mitteilung liest sich eine Genugtuung darüber, dass das Gericht die Arbeit der JournalistInnen kritisiert hat. Eine sorgfältige, faktenbasierte Medienberichterstattung sei insbesondere bei sensiblen Themen wie Polizeieinsätzen von zentraler Bedeutung, da sie wesentlich zur sachlichen Meinungsbildung und zum Vertrauen in staatliche Institutionen beitrage, so die Sicherheitsdirektion in der Mitteilung. In der Vergangenheit hat die Sicherheitsdirektion die Berichterstattung von Tamedia zu dem Fall immer wieder kritisiert.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Morgen Freitag ist es, bedeckt, aber trocken bei Höchstwerten um die 3 Grad. Das Wochenende beginnt mit einem nebligen Morgen, denn tagdurch ist es bei bis zu 4 Grad durchgehend bedeckt. Genau gleich sehen die Aussichten für Sonntag aus.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, ist unverzichtbar für die Hilfe für palästinensische Flüchtlinge, sowohl in Gaza als auch in der gesamten Region. Am Dienstag haben israelische Behörden das Hauptgebäude der UNRWA in Ostjerusalem abgerissen. Die Regierung erklärte, die Beschlagnahmung stehe im Einklang mit israelischem und internationalem Recht. Die UN kritisierte das Vorgehen stark. Simon Keller hat mit Jonathan Fowler gesprochen. Er ist Sprecher der UNRWA und derzeit in der jordanischen Hauptstadt Amman. Sie wollte als erstes von ihm wissen, was seine KollegInnen in Ostjerusalem vor Ort gesehen haben.
Basically, what happened early in the morning? Israeli police arrived.
Am frühen Morgen traf die israelische Polizei am UNRWA-Gelände ein. Sie vertrieben die Sicherheitskräfte und drangen gewaltsam in das Gelände ein. Dann kamen Leute mit Baumaterial, Bulldozern und anderen Maschinen und begannen, die Gebäude auf dem Gelände abzureißen, während lokale Politiker und sogar ein Minister, also Mitglieder des Parlaments und weitere Personen aus dem Rathaus von Jerusalem zusahen, filmten sie das Geschehen, stellten es online und feierten, dass sie das getan hatten. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Ein Gelände der Vereinten Nationen ist im Grunde genommen wie eine Botschaft. Wenn man ein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen ist, ist man nach internationalem Recht verpflichtet, bestimmte Regeln und Vorschriften zu beachten.
Required, you're obliged under international law to respect certain rules and regulations.
Und der Staat Israel hat ganz einfach gezeigt, dass er diese Regeln und Vorschriften in den Papierkorb wirft, in eine UN-Einrichtung eindringt, sie zerstört, mit dem Abriss beginnt und sie übernimmt.
Israel legitimiert seine Handlung, indem es ein Arbeitsverbot auf israelischem Gebiet verhängt. Zudem argumentiert Israel immer wieder, die UNRWA sei in vermeintlich terroristische Aktivitäten eingebunden. Jonathan Faul, wie reagieren Sie auf diesen Vorwurf Israels?
Zunächst möchte ich darauf antworten, dass wir und der Rest des Systems der Vereinten Nationen die schrecklichen Angriffe vom 7. Oktober wiederholt verurteilt haben. Daran sollte kein Zweifel bestehen. Wir haben sie immer und immer wieder verurteilt, obwohl israelische Beamte und Desinformationskampagnen behaupten, die UNO habe sich nicht dazu geäußert. Das muss ich jetzt hier festhalten. Wir befanden uns in einer Situation, in der es eine ständige Fehlinformations- und Desinformationskampagne über die UNRWA gab, mit vielen Äußerungen in den Medien. Ich möchte aber den Internationalen Gerichtshof in den Fokus rücken. Dieses Gericht hat im Oktober letztes Jahres entschieden, dass die Vorwürfe des Staats Israel gegen die UNRWA unbegründet sind. Es handelt sich um leere Anschuldigungen und doch wurden sie gleichzeitig immer wieder wiederholt. Es ist klar, dass dies Teil einer umfassenden Kampagne zur Zerstörung der UNRWA ist. Nun stellt sich die große Frage, warum es eine Kampagne zur Zerschlagung der UNRWA gibt.
Is there a campaign to destroy UNRWA?
Was ist Ihre Antwort auf diese Frage?
Well, we are probably somehow seen.
Wahrscheinlich werden wir von bestimmten politischen Akteuren im Staat Israel als eine Art Hüter der Rechte der palästinensischen Flüchtlinge angesehen. Wenn man also als Regierung eine einseitige, unfaire und unhaltbare Lösung für die Situation der palästinensischen Flüchtlinge finden will, dann könnte man logischerweise denken, dass man die UNRWA aus dem Weg räumen muss. Aber das ist eine schockierende Denkweise und verstößt gegen jedes Völkerrecht. Ich möchte auch betonen, dass selbst wenn die UNRWA nicht existieren würde und die UNRWA ihre von der UN-Generalversammlung beauftragte Arbeit nicht tun würde, die palästinensischen Flüchtlinge nicht verschwinden würden. In dieser Region gibt es etwa 6 Millionen palästinensische Flüchtlinge. Was ist also die Botschaft, die ihnen vom Staat Israel vermittelt wird? Wenn die UNRWA verschwindet, verschwindet ihr auch? Und das ist sehr beängstigend.
And that is very, very frightening.
Die Kampagne gegen die UNRWA, von der Sie sprechen, hatte finanzielle Engpässe zur Folge. Wie ist die aktuelle finanzielle Lage der UNRWA?
Die Fehlinformationen und Propaganda gegen uns haben die Bereitschaft einiger Regierungen beeinträchtigt, die UNRWA zu finanzieren. Wir haben nun ein ganz besonderes Arbeitsmodell. Wir sind innerhalb des Systems der Vereinten Nationen insofern einzigartig, als wir öffentliche Dienstleistungen erbringen. Mit anderen Worten, Bildung, Gesundheitsversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Müllabfuhr und solche Dinge. Das ist unser Auftrag. Dieser Auftrag wurde 1950 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen geschaffen. Er hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, wurde aber immer wieder erneuert. Zuletzt wurde er im Dezember von der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit erneuert. Die Sache ist nur, dass der Auftrag zwar erneuert wird, unsere Finanzierung aber sehr problematisch ist. Wir haben nicht genug Geld, weil einige Regierungen zögern, uns zu finanzieren. Insbesondere die US-Regierung unter der vorherigen US-Administration hat die Finanzierung anfangs 2024 ausgesetzt. Und dann hat die derzeitige US-Administration ein Gesetz verabschiedet, das die Finanzierung im Grunde genommen dauerhaft blockiert. Die Vereinigten Staaten waren unser größter Geldgeber.
Was sind die Folgen und was bedeutet das für die geflüchteten PalästinenserInnen in der Region?
Wir arbeiten in 5 sogenannten Einsatzgebieten. Wir sind in Gaza tätig, wir sind im besetzten Westjordanland tätig, einschließlich Ostjerusalem. Wir sind in Jordanien, im Libanon und in Syrien tätig. Jeder Ort ist sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es einige Gemeinsamkeiten. Eine der Gemeinsamkeiten ist, dass die Flüchtlinge überwiegend in Armut leben. Infolgedessen haben sie nur sehr wenige Alternativen zu den Dienstleistungen, die von der UNRWA angeboten werden. Das ist ein Problem der sozialen Gerechtigkeit. Zum Beispiel können Flüchtlinge im Libanon nicht am nationalen Gesundheitssystem teilnehmen. Sie können nicht wie Libanesinnen am nationalen Bildungssystem teilnehmen. In Jordanien gibt es zwar mehr Integration, aber wirtschaftlich ist es dennoch sehr schwierig. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten in den letzten Wochen hatten wir keine andere Wahl, als unsere Leistungen um 20% zu reduzieren.
Welche Auswirkungen hat das auf die Mitarbeitenden des palästinensischen Hilfswerks UNRWA?
Das bedeutet, dass die Arbeitswoche der UNRWA-MitarbeiterInnen verkürzt werden muss. Nun sind alle UNRWA-Mitarbeitenden, die direkt Dienstleistungen für palästinensische Flüchtlinge erbringen, selbst palästinensische Flüchtlinge. Wir haben 30.000 Menschen, die Dienstleistungen in der gesamten Region erbringen. Die Zahl der internationalen Mitarbeiter, die bei der UNRWA arbeiten, beträgt nur etwa 200.
Derzeit steht Gaza in den Schlagzeilen aufgrund des US-Friedensplans. Wie ist die Lage derzeit für die Mitarbeitenden in Gaza?
Operativ gesehen ist es extrem schwierig. Mehr als 300 unserer Kolleginnen aus dem Gazastreifen wurden getötet. Kolleginnen von der UNRWA. Das ist in der gesamten Geschichte der Vereinten Nationen noch nie vorgekommen, dass so viele Mitarbeiter der Vereinten Nationen in so kurzer Zeit und in einem einzigen Krieg ums Leben gekommen sind. Das alleine zeigt schon, wie die Lage ist. Die Einrichtungen der UNRWA wurden weitgehend zerstört. Die israelischen Behörden verbieten uns, Hilfsgüter ins Land zu bringen. Dieses Verbot gilt seit 10 Monaten. Und dennoch haben wir nie aufgehört, vor Ort zu arbeiten. Unsere Mitarbeitenden sind wirklich Heldinnen unserer Zeit. Sie haben weiterhin jeden Tag Zehntausende von Menschen medizinisch versorgt. Wir sind also unverzichtbar. Wir müssen beispielsweise in der Lage sein, die Bildung für Kinder im Gazastreifen wiederherzustellen. Seit 2023 haben 600.000 Kinder keinen Zugang zur Bildung. Es besteht die Gefahr einer verlorenen Generation. Und deshalb tun wir, was wir tun.
Jonathan Fowle, wie geht es Ihnen, wenn Sie an die nahe Zukunft denken, insbesondere in Zusammenhang mit der Arbeit der UNRWA?
Das ist immer sehr schwer zu beantworten. Wenn wir keinen Optimismus hätten, wäre es sehr schwer zu funktionieren. Hoffnung ist absolut notwendig. Die Indikatoren sind derzeit sehr, sehr schlecht. Das Völkerrecht wird verletzt. Die Zukunft einer Organisation der Vereinten Nationen ist aufgrund von Vorstößen gegen das Völkerrecht gefährdet. Es herrscht Straflosigkeit. Das geschieht offenbar ohne Konsequenzen. Aber wenn wir ständig pessimistisch wären, wäre es sehr schwer zu funktionieren. Und der beste Weg, um ein wenig Optimismus zu bewahren, ist, an die Menschen zu denken, denen wir dienen wollen. Wir bleiben dieser Mission verpflichtet. Das ist es, was uns antreibt. Wir stehen vor immensen Schwierigkeiten, aber unser Engagement ist ungebrochen.
Das war Jonathan Fowler, Sprecher der UNRWA, Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Er ist derzeit in Amman.
Radio Info. Kultur.
Nichts Geringeres als die Blasmusik retten. Das will ein Theaterstück, das ab morgen im Tojo-Theater in der Reitschule zu sehen ist. Das Bühnenstück zur Rettung der Blasmusik ist eine Kooperation des österreichischen Theaterkollektivs Bam Bam Pieces und der Schweizer Gruppe Thunderbolten Productions. Mit dabei ist der Theatermacher Max Knant. Im Gespräch mit ihm wollte ich als erstes wissen, was seine persönliche Erfahrung mit Blasmusik ist.
Ein sehr anekdotischer und singulärer. Ich hatte tatsächlich nur ein einziges persönliches Blasmusikerlebnis auf Usedom, wo ich noch 2 Jahre Schauspiel studiert habe. Und dann ist mir da im hohen Nordosten Deutschlands ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und ich wollte Schlagzeug spielen mit anderen Menschen. Und dann hab ich so ein Inserat gesehen, dass die örtliche Blaskapelle eben einen Schlagzeuger sucht und ich bin dann da zu einem Probespiel hingegangen. Ich war noch sehr unerfahren, habe erst gerade begonnen, mir selbst das Schlagzeug beizubringen. Die haben mir dann aber versichert, ich habe das natürlich gleich transparent gemacht und die haben gesagt, ja, das wäre überhaupt kein Problem und das wäre sowieso ganz simpel und haben sich offensichtlich sehr gefreut, dass da ein junger Mensch sich für diesen Posten interessiert. Und die Probe hat damit begonnen, dass mir die Bierkästen auf die Pulte in diesem, es war glaube ich ein Schulzimmer oder sowas, wo die Proben abgehalten wurden, die Bierkästen da auf die Schulbänke gestellt wurden. Und das ist so das Bild, was mir geblieben ist und dem Polka-Rhythmus, den ich dann eigentlich die ganze Probe, ich vielleicht 90 Minuten oder so durchspielen musste, war ein so. Genau, und ich war einmal da und dann nicht mehr.
Und wie wollt ihr denn die Blasmusik nun genau retten?
Es ist ja natürlich irgendwie ein Spiel mit den Ängsten im Raum und genau auch irgendwie mit Rettung als Begriff. Wir wollen eigentlich gerne einfach dem Vereinswesen oder dem ehrenamtlichen Engagement ein Denkmal setzen und das würdigen, dass sich Menschen in diesen komischen Konstrukten der institutionalisierten Freizeit irgendwie engagieren und für andere ihre Zeit hergeben, also für sich selbst, aber auch für andere. Und das ist ein bisschen so unter dieser Rettung zu verstehen. Und es spielt natürlich auch an auf den Begriff des Vereinssterbens, der so ein bisschen in aller Munde ist und den wollen wir eigentlich beleuchten, diesen Begriff des sterbenden Vereinswesens.
Damit wollt ihr unter anderem die Stadt-Land-Gräben abtasten. Stadt-Land-Graben ist ja eine gesellschaftliche Spaltung, die von allen etwas unterschiedlich wahrgenommen, von manchen gar bestritten wird. Wie nimmst du die Stadt-Land-Gräben wahr?
Ich nehme die schon stark wahr oder ich habe das Gefühl, dass die Wahrnehmung von Dringlichkeiten sehr unterschiedlich ist, ob man städtisch lebt oder eben ländlich. Auch in der Schweiz, auch in Österreich, wo ja eigentlich die Distanzen klein sind und man schnell in der Stadt ist und umgekehrt. Aber die Lebenswirklichkeit und sozusagen dann eben auch zum Beispiel Freizeitbeschäftigung sind einfach sehr unterschiedlich, ob man jetzt in der Stadt lebt oder am Land. Und Dinge wie Diversität, irgendwie Angst vor Überfremdung, für mich gerade ein riesiges Thema, was am Land kann da irgendwie sehr viel beliebiger die Klaviatur der Angst bespielt werden, weil man gar nicht erst so sehr in Kontakt kommt mit diesem ominösen Fremden oder mit dieser Überfremdung und umso größer natürlich dann die Ängste. Und diese Gräben habe ich schon das Gefühl, die sind groß und die werden ja auch befeuert oder so missbraucht dann politisch oder instrumentalisiert zumindest.
Das Stück zeigt zwei Facetten von ländlichen Vereinen wie einer Blasmusik. Da sind zum einen die biederen Traditionen und zum anderen ist da die Gemeinschaft. Fehlt denn den Menschen in der Stadt diese Art der Gemeinschaft?
Hey, ich denke sehr unterschiedlich und ich würde gar nicht sagen, dass man gefeit ist vor Einsamkeit oder vor dem Mangel an Gemeinschaft am Land. Ich glaube, da findet die Vereinzelung genauso statt und auch der Rückzug ins Private, das Sterben von öffentlichen Begebenheiten oder gemeinsamen Events, sage ich jetzt mal, Live-Events, dazu wollen wir ja auch als Theaterschaffende irgendwie beitragen und es ist uns schon länger ein Anliegen generell. Und das habe ich das Gefühl, ist städtisch wie ländlich ein Thema.
Zur Rettung der Blasmusik zeigt auch auf humorvolle Weise das alpenländische Vereinswesen. Wie schafft ihr es, das Thema dennoch auch ernst zu nehmen?
Das ist und war tatsächlich die größte Herausforderung. Und ich glaube, dass wir einen spannenden und vielversprechenden Weg gefunden haben, der dennoch eine Gratwanderung ist, wo wir immer wieder sozusagen justieren müssen an den Stellschrauben im Spiel. Aber wir haben eine gewisse Distanz geschaffen zum Thema durch das Setting. Das Stück spielt in einem Vereinsheim und zeigt eben nicht eine 1:1 zum Beispiel eine Probe oder ein Konzert am Dorfplatz, sondern es zeigt die Generalversammlung eines Vereins, wo die Mitglieder wegbleiben. Und durch diese Distanz der Generalversammlung und durch die Berichte, die da verlesen werden, die dann immer nicht in der direkten Rede sind, sondern eben mit einem zeitlichen Abstand und sozusagen von einer berichtenden Figur, nicht von der Figur, die etwas erlebt, wird eine Distanz geschaffen und wir nehmen uns eigentlich nicht heraus, etwas darzustellen oder jetzt irgendwie eine Figur zum Beispiel als Tölpel darzustellen. Das ist etwas sperrig, aber das ist, finde ich, ein ziemlich cleveres Mittel, was wiederum auch formal dann sehr zum Thema, zum Vereinswesen eben passt und dieses bürokratisch distanzierte und etwas staubige, verklausulierte vielleicht.
Max Knant haben wir gehört. Das Stück zur Rettung der Blasmusik ist morgen Freitag und am Samstag jeweils um 20.30 Uhr sowie am Sonntag um 19 Uhr zu sehen im Tojo-Theater der Reitschule. In der Vorstellung vom Sonntag spielt eine Formation der Berner Stadtmusik eine Zugabe.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Donnerstag, 22. Januar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Piuxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, heute schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.